Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
Und da ist es wieder soweit. Ende April. Und das bedeutet, es ist wieder Zeit für Ernährung Plus. Heute die Folge 60. Und der April war jetzt eigentlich ein ganz besonderer Monat, denn am 1. April amerikanischer Zeit, deutscher Zeit, am 2. April um 0.35 Uhr sind Astronauten zum ersten Mal seit 1972 wieder um den Mond herumgeflogen. Und ja, krasse Geschichte auf alle Fälle. Manon, hast du das Ganze irgendwie verfolgt? Hallo erstmal.
Hallo Marc, ich habe es tatsächlich nur teilweise verfolgen können, weil wir im Urlaub gewesen sind. Ich habe auf jeden Fall die Landung gesehen, also als die vier dann auch wieder zurückgekommen sind. Das fand ich sehr spektakulär, wie sowas funktioniert. Und natürlich für meinen Bereich besonders relevant, ich habe ein Foto gesehen, ich konnte es gar nicht glauben, von einer fliegenden Schoko-Nusscreme im Weltall.
Ja, habe ich auch gesehen und ich glaube, der Hersteller hat sich dann auch noch bei der NASA bedankt im Anschluss und war ja ein ganz großes Social Media und TikTok-Thema und was weiß ich was alles. Und ich habe auch gelesen, dass das wohl was mit Alexander Gerst zu tun hat, weil zumindest hat er das in irgendeinem Interview erzählt, weil er mit einem der Astronauten auf der ISS gewesen ist. Er hatte eben selbst auch dabei und hat dann wohl die andere Person mit der entsprechenden Liebe zum entsprechenden Haselnusscreme-Glas angesteckt.
Aber weißt du, ich habe mich gefragt, ob man das da oben überhaupt essen kann, weil man muss das ja dann aufschrauben, braucht ein Messer, muss es sich irgendwo dann auch drauf machen. Und das bringt uns ja dann auch schon zum Thema heute.
Genau, denn heute geht es ums Thema Weltraumnahrung und da werden wir jetzt einfach mal abklären, wie sieht das eigentlich aus? Kann man da einfach irgendwas an Nahrung hochnehmen und das fliegt doch dann alles durch die Gegend oder nicht? Fragen über Fragen und die klären wir jetzt heute einfach mal. Ich meine, ich kann mich noch so an ganz früher erinnern, da gab es noch irgendwelche Tuben in Sachen Weltraumnahrung, zumindest hat man das immer gehört, aber vielleicht ist das ja auch einfach nur ein Gerücht. Wir klären das heute alles und zwar mit Dr. Sonja Brunks vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Dr. Sonja Brunks leitet die Abteilung Astronautentraining beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und unterstützt die Arbeit am Europäischen Astronautenzentrum in Köln. Sie betreut Astronautinnen und Astronauten vor, während und nach ihren Missionen und koordiniert auch die Verpflegung für den Raumflug, inklusive des persönlichen ESA-Bonus-Food. Individuell ausgewählte Lieblingsgerichte, die ein Stück Heimat mit ins All bringen.
Hallo!
Hallo! Danke, dass ich heute da sein darf.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und Frau Dr. Brunks, als Juri Gagarin vor mittlerweile mehr als 60 Jahren ins Weltall geflogen ist, da sah die Nahrung bestimmt noch ganz anders aus als heute. Wir haben ja, wie gesagt, schon mal kurz über die Tuben gerade gesprochen, die es vielleicht früher gab. Aber welchen Sprung haben wir denn da tatsächlich mittlerweile gemacht?
Ja, in der Tat, da haben wir einen riesigen Sprung gemacht. Früher gab es wirklich nur Essen in abgepackten kleinen Häppchen oder, wie schon angesprochen, diese Tuben und Pasten. Aber seit den Apollo-Missionen haben wir auch auf dem Raumflug heißes Wasser. Das heißt, die Astronauten können sich tatsächlich Speisen zubereiten. Überwiegend sind das gefriergetrocknete Speisen, die dann mit heißem Wasser wieder aufbereitet werden. Und heutzutage ist die Vielfalt wirklich enorm. Wir sprechen bei der Internationalen Raumstation aktuell von circa 200 verschiedenen Gerichten, aus denen die Astronauten auswählen können.
Ja, können Sie uns denn vielleicht mal so einen ganz typischen Speiseplan für einen Tag beschreiben? Was bekommen denn unsere Astronauten, Taikonauten, Kosmonauten zu essen?
Ja, das Schöne ist, es gibt gar keinen richtigen Speiseplan, sondern Sie können wirklich jeden Tag aufs Neue auswählen, was Sie eigentlich essen möchten und worauf Sie Lust haben. Wie gesagt, es gibt eine riesige Auswahl, aus denen Sie auch dann am Boden schon probieren können und auch Essen auswählen können, was Sie gerne hätten während Ihrer Mission. Und es gibt da inzwischen wirklich auch ausgefallene Gerichte, aber auch ein Chicken Curry mit Cashewkernen. Es gibt einen Mangosalat, vielleicht eine cremige Pilzsuppe. Oder Nudeln mit Garnelen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch getrocknetes Obst oder Nüsse, Schokoriegel. Und bei den Getränken gibt es auch eine recht große Auswahl zwischen Orangensaft, Smoothies, verschiedenen Kaffeezubereitungen. Also die Auswahl ist sehr groß.
Hm. Ich weiß ja, dass in der Luftfahrt, sage ich mal, da wird ja auf jedes Gramm geachtet, was man irgendwie dabei hat. Wie ist das in der Raumfahrt? Weil ich meine, das sind ja auch alles letztlich Kosten. Und haben die da auch mehr Nahrung dabei? Könnte ja auch immer sein, dass so eine Mission etwas länger dauert als geplant.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall immer Puffer. Das heißt, es wird mehr mitgenommen, als tatsächlich dann für diese Mission gebraucht wird, weil es eben sein kann, dass die Mission einfach ein paar Wochen länger dauert. Und dann muss natürlich die Versorgung gewährleistet sein.
Sie haben gerade schon angesprochen, es gibt jetzt auch heißes Wasser. Wie müssen wir uns das denn vorstellen, wenn man sich dann jetzt das Hühnchencurry zubereiten möchte? Was passiert dann?
Genau, es gibt ein Wasserhahn, aus dem dann heißes, ca. 80 Grad heißes Wasser austritt, und die gefriergetrockneten Speisen haben einen kleinen Adapter, mit dem man dann direkt an diesen Wasserhahn andocken kann. So können die Astronauten dann die entsprechende Menge Wasser in den Beutel hinzugeben, zu dem Essen hinzugeben, und dann lassen die das nur für 20 bis 30 Minuten ruhen, sodass das dann also völlig das Wasser aufgenommen hat und wirklich in einem fast Originalzustand wieder ist. Diese Möglichkeit gibt es darüber hinaus, gibt es aber auch einen sogenannten Food Warmer. Das heißt, die Astronautinnen, der Astronaut kann sich das Essen also auch aufwärmen, denn es gibt neben den gefriergetrockneten Speisen auch noch gekochte Speisen, zum Beispiel in Dosen. Und die werden dann in diesem Food Warmer eben wieder erhitzt. Aber teilweise können sie auch selber sich Essen zubereiten, zum Beispiel ihre Schokocreme können sie sich auch auf eine Tortilla schmieren. Also da gibt es auch Möglichkeiten, wirklich ein bisschen sich selber zuzubereiten. Man isst also nicht nur aus Dosen.
Und wie wichtig ist generell dann eben auch das Thema Genuss bei der Herstellung von Gerichten, die da ins Weltall fliegen? Also es werden ja auch manche Wünsche erfüllt, aber wie individuell kann das denn dann tatsächlich sein? Weil ich glaube, man muss ja bestimmt auch ein paar Sachen beachten, wenn man in der Schwerelosigkeit ist. Das funktioniert ja nicht so wie bei uns auf dem Boden.
Genau, also Sie können aus der großen Vielfalt erstmal am Boden schon einige Sachen probieren und auch auswählen, was Sie gerne haben möchten für Ihre Mission. Und sie haben da also wirklich die Möglichkeit, was auszuwählen. Und die NASA, die hauptsächlich das Essen produziert, nimmt auch gerne Feedback von der Crew an und modifiziert auch darauf basierend ihr Essen, um es noch besser an die Wünsche und Bedürfnisse anzupassen. Wir arbeiten ja im Europäischen Astronautenzentrum sehr eng mit der ESA zusammen. Und wir haben ja da auch ein Programm entwickelt mit dem sogenannten ESA Bonus Food, wo wir also wirklich auf den Geschmack des Individuums eingehen können und wirklich ein Menü kreieren, was für den Astronauten, für die Astronautin dann wirklich richtig passt. Und meistens ist es etwas, was sie aus ihrer Heimat dann kennen und gerne auch mit der Crew an Bord der Raumstation dann teilen.
Das finde ich auch interessant. Also wenn dann quasi unterschiedliche Nationalitäten dabei sind, dann lernt man dann auch nochmal die Küche seiner Crew Mitglieder kennen. Das finde ich ist ja ein ganz netter Aspekt. Aber wenn ich jetzt mal bei meinem Hühnchencurry bleibe, also man hat sich das dann gerade warm gemacht und jetzt stelle ich mir vor, dann mache ich das auf, fliegt das dann in dem Moment der Reis, fliegt der dann da nicht raus? Oder also wie isst man denn genau in der Schwerelosigkeit und hat die Schwerelosigkeit auch einen Einfluss auf den Geschmackseffekt?
Ja, also es ist erstmal so, dass die Konsistenz natürlich total wichtig ist für die Produkte. Also es darf eben nicht einfach so rausfliegen. Es muss also vielleicht ein bisschen cremiger sein, als wir es auf der Erde gewohnt sind, damit es einfach nicht direkt überall rumfliegt. Der Geschmack im Weltraum kann sich tatsächlich verändern. Einige Astronautinnen und Astronauten berichten, dass sich der Geschmack tatsächlich etwas verändert und sie nicht mehr so viel Geschmack haben wie auf der Erde. Wir erklären uns das momentan so, dass durch die Schwerelosigkeit ja die Flüssigkeitsverschiebung oder die Flüssigkeit anders verteilt ist im Körper. Wir haben viel mehr Flüssigkeit im Kopf und wir vermuten, dass dadurch auch die Nasenschleimhäute stärker durchblutet sind. Und dann ist es ähnlich wie bei einem Schnupfen, wo wir nicht so viel schmecken können und der Geschmack dadurch ein bisschen beeinträchtigt ist. Aber es ist sehr individuell unterschiedlich, wie das wahrgenommen wird. Wie gesagt, einige berichten davon, andere weniger. Und wenn ich also mein Hühnchencurry aufmache und feststelle, es schmeckt doch nicht so richtig dolle, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, auch vor Ort noch nachzuwürzen oder vielleicht noch mit einer scharfen Soße das Essen noch ein bisschen aufzupeppen.
Und gibt es generell irgendwelche Voraussetzungen, die Nahrung erfüllen muss? Also zum Beispiel, was ist mit besonders geruchsintensiver Nahrung? Ist Knoblauch erlaubt zum Beispiel? Könnte ja auch nerven auf so einer Raumstation.
Knoblauch ist erlaubt. Ich glaube, in Maßen ist es durchaus in der Küche verwendet worden, ja. Man muss sicherlich ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu extrem wird von den Gerüchen. Aber ich glaube, die NASA nimmt da sehr stark Rücksicht drauf und wie gesagt, nimmt eben auch das Feedback von der Crew an, die eben auch das Essen beurteilen und so, dass das dann auch angepasst werden kann, wenn es dazu kommt, dass das irgendwie eine Geruchsbelästigung wird für andere.
Das sind dann aber schon teilweise, also wenn ich jetzt mal in Richtung Kekse zum Beispiel denke, Süßwaren, man nimmt dann nicht einfach die Kekse, die man auch im Supermarkt kaufen kann, sondern die müssen wahrscheinlich speziell für den Weltraumflug entwickelt werden, damit da nicht alles vollkrümelt. Oder nimmt man doch die normalen?
Das kommt sehr drauf an. Es werden sehr viele Gerichte selbst entwickelt von der NASA oder auch eben von uns. Aber es gibt auch immer noch die Möglichkeit, Produkte zu kaufen, die käuflich im Supermarkt erhältlich sind. Da wird natürlich dann genau drauf geschaut, wie stark krümeln sie wirklich. Ist das ein Keks, der geeignet ist zum Essen in der Schwerelosigkeit oder nicht? Das schauen sie sich also ganz genau an. Aber es gibt auch immer noch die Möglichkeit, grundsätzlich auch Produkte einzukaufen im Supermarkt und die tatsächlich zu fliegen. Die müssen dann vorher ein paar Tests durchlaufen und eben zeigen, dass sie nicht krümeln. Und dann gibt es auch diese Möglichkeit, den Speiseplan ein bisschen zu ergänzen.
Die ganzen Mondmissionen, die es jetzt derzeit gibt, die sollen ja irgendwann dazu führen, dass wir vielleicht auch mal auf den Mars fliegen sozusagen. Gibt es da Überlegungen, die Ernährung dann auch im All stärker zu personalisieren? Weil gerade bei so einer langen Mission ist es ja wahrscheinlich auch besonders wichtig, dass es den Astronauten die ganze Zeit gut geht. Die Daten werden ja größtenteils wahrscheinlich sowieso ausgewertet, Fragezeichen. Könnte der Ernährungsplan dann nicht auch irgendwie auf der Basis der DNA oder auf Stoffwechseldaten erstellt werden?
Könnte sicherlich. Bisher gibt es nicht wirklich die Notwendigkeit dafür, weil wir sprechen ja im Moment nur von relativ kurzen Missionen, 6 bis 8 Monate. Bei längeren Missionen ist es sicherlich denkbar, das noch weiter zu personalisieren. Ich persönlich würde das aber nicht befürworten, weil durch diese Personalisierung schränken wir uns vielleicht auch ein bisschen in der Vielfalt ein. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt für die Crew, wirklich da die volle Auswahl zu haben und auch etwas essen zu können, worauf sie einfach Lust haben, sodass es eben nicht jeden Tag vorgegeben ist, was sie zu essen bekommen. Und ja, es wird jetzt schon genau getrackt, was sie essen. Also jedes Produkt hat einen Barcode, den sie mit einer App, mit der sogenannten Everywhere-App auf ihrem Tablet auch scannen können. Und die Software speichert dann das Produkt, was da gegessen worden ist. Und diese Informationen bekommen dann auch die Ärzte und Ernährungswissenschaftler hier auf dem Boden und können dann auch eingreifen, wenn sie sehen, da gibt es vielleicht einen Mangel an einem bestimmten Nährstoff, an einem bestimmten Vitamin und können daraufhin dann auch der Crew Rückmeldung geben, hey, isst doch mal ein bisschen mehr Pflaumen oder irgendetwas, was denn dann diesen Effekt eben wieder aufheben kann und wieder für alle Nährstoffe dann sorgt. Also das gibt es bereits schon und ich denke, das wird es dann auch weiterhin geben, sodass wir gar nicht so personalisieren müssen, sondern wirklich immer auf Veränderungen reagieren können, indem wir Tipps geben, wie die Ernährung angepasst werden kann.
Jetzt haben wir ja hier auf dem Boden eine Technologie, die in den letzten Jahren sich so entwickelt hat. Ich will jetzt noch nicht sagen, dass sie sehr weit fortgeschritten ist, aber es gibt ja den 3D-Druck und der funktioniert ja auch über Pasten, nenne ich es jetzt mal. Ist das eine Überlegung, dass man sowas vielleicht auch im Weltraum mitnehmen kann, so ein 3D-Drucker bei der Entwicklung des Essens sozusagen?
Ja, es gibt tatsächlich Bestrebungen und Konzepte in diese Richtung. Das wäre natürlich eine super Ergänzung, wenn die Crew sich ihr Essen auch selber drucken könnte. Das macht sicherlich auch Spaß, das dann zuzubereiten. Aber da müssen wir noch einiges an Entwicklungen hineinstecken, weil es muss natürlich ein 3D-Druck sein, der zuverlässig ist, der nahrungsmittelmäßig auch wirklich sicher ist. Also nicht, dass er irgendwie verpilzt oder verkeimt oder sowas. Also das muss wirklich noch sehr getestet werden und ausgereift werden, damit es dann wirklich als verlässliche Nahrungsquelle bei einer sehr langen Mission auch dienen kann.
Was war denn bislang so das schwierigste Gericht, das Sie und Ihr Team, ich sag mal, weltraumfit gemacht haben?
Das waren polnische Pirogi, das sind so kleine Teigtaschen, gefüllte Teigtaschen. Und wir hatten vor kurzem einen polnischen Astronauten, der das eben gerne mitnehmen wollte zur Raumstation, um das eben auch vor Ort mit den anderen Crewmitgliedern teilen zu können. Und die Schwierigkeit hierbei war, diese gefriergetrockneten Pirogi dann tatsächlich wieder zu rehydrieren, also wieder mit Wasser sich vollsaugen zu lassen, weil es ist dann nicht so einfach, die Menge des Wassers zu bestimmen, damit die Pirogi dann auch am Ende wirklich saftig schmecken und nicht noch irgendwie halb trocken. Das war auf jeden Fall schwierig, das zuzubereiten und hat uns einige Anläufe gekostet, bis wir da die richtige Wassermenge rausgefunden hatten.
Das finde ich ja spannend. Was heißt denn einige Anläufe? Also wie lange dauert das denn im Schnitt, wenn jetzt ein Astronaut oder eine Astronautin mit einem solchen Wunsch an Sie herantritt, bis Sie das dann wirklich so getestet haben mit den Expertinnen und Experten, dass das ins Weltall fliegen kann?
Wir fangen mit der Bonus-Food-Koordination mindestens 2 Jahre vor der Mission an. Es braucht wirklich wahnsinnig viel Vorlauf. Erstmal müssen wir schauen, welche Wünsche hat denn unser Astronaut, unsere Astronautin, was wollen sie denn machen, mit welchem Koch in ihrem Heimatland möchten sie dann auch zusammenarbeiten, und dann nehmen wir Kontakt auf. Es werden erste Gerichte gekocht, es wird vielleicht mal ein Testessen veranstaltet, wo die Astronauten dann auch Feedback geben können, sodass das Gericht angepasst werden kann, und dann, sobald das Rezept steht, geht es dann darum, dass Essen auch haltbar zu machen. Das kann entweder sein, indem man es quasi einkocht in Dosen, oder eben indem man es gefriertrocknet. Und das ist natürlich dann eine Lernkurve, zu schauen, was braucht jetzt dieses Nahrungsmittel, damit es haltbar ist und damit es dann auch eben ein halbes Jahr später auch noch schmackhaft ist. Und das dauert einfach mehrere Anläufe, dass man Essen kocht, dass man es haltbar macht und dann auch ein paar Wochen später mal probiert. Also wir brauchen da schon ein halbes Jahr, bis wir da das richtige Rezept gefunden haben und die richtige Zubereitung gefunden haben.
Aber das heißt, es ist ja wirklich ein Riesenaufwand, der dann da tatsächlich auch betrieben wird. Das heißt, wie viele Leute sind Sie denn im Team, die da wirklich dran sind, diese Sachen zu entwickeln?
Also bei uns im Team, die sich mit der Bonus-Food-Koordination beschäftigen, sind wir meistens zu zweit. Wir stehen ja auch nicht selber in der Küche und bereiten das Essen zu, sondern das passiert dann eben bei einem Koch oder im Restaurant. Und dann arbeiten wir häufig auch mit Produzenten zusammen, die uns dann das Essen tatsächlich produzieren, also das haltbar machen oder das Gefriertrocknen. Wir sind da eher in der Koordination tätig, aber nicht selber in der Zubereitung.
Das heißt, Sie probieren aber auch regelmäßig, also diese Gerichte essen Sie auch selbst dann?
Wenn wir eingeladen werden zu einem Testessen, dann probieren wir natürlich auch selber. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich den ganzen Schrank voller Essen und könnte mir da immer wieder was rausnehmen. So ist es leider nicht, weil das ist natürlich auch sehr teuer, das Essen. Es steckt wahnsinnig viel Entwicklungsarbeit darin, sodass es jetzt nicht dafür bestimmt ist, das zwischendurch mal zu essen, sondern das ist wirklich nur zu ausgewählten Anlässen oder eben diese Testessen, wo wir dann selber mal dazu kommen, es wirklich zu probieren.
Sie haben jetzt gerade erzählt, dass Sie im Prinzip zu zweit sind, aber wenn jetzt bei der NASA parallel irgendwelche Missionen starten, das sind da wahrscheinlich ein paar mehr Leute, oder, die das alles organisieren?
Ja, ganz genau. Also wir kümmern uns, wie gesagt, nur um das Bonusfood. Das ist also wirklich nur ein extra Leckerli sozusagen für unsere Crew und ist auch nur in einer kleinen Auflage produziert. Das ist also wirklich nur für besondere Anlässe, Weihnachten, Geburtstage und so weiter. Dann wird das auf der Raumstation gegessen. Die NASA produziert den überwiegenden Teil des Essens für unsere Astronauten auf der Internationalen Raumstation. Und die entwickelt eben diese große Vielfalt an Gerichten und hat also auch sehr aber in Houston ein großes Labor, wo sie das Essen entwickelt und auch die Testessen veranstaltet. Da sind also durchaus mehr als 2 Personen dran beteiligt.
Und das sind dann aber auch immer Menüs, oder kommen da teilweise auch noch die Tuben doch wieder heraus?
Also ich habe noch keine NASA-Tuben gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch Tuben haben. Nee, das sind also eigentlich wirklich alles richtige, ausgefeilte Essen, aber auch so separat zusammengestellt, dass man sich selber was zusammenstellen kann. Zum Beispiel, es gibt ein Curry, dann gibt es separaten Reis, dann gibt es noch separate Gemüse. Man kann sich da also wirklich auch so sein Essen zusammenstellen. Es ist nicht immer ein Komplettmenü, aber Pasten, glaube ich, sind inzwischen nicht mehr dabei. Da hat man inzwischen schon Besseres entwickelt.
Sie haben ja eben schon angesprochen, dass die Gerichte mit einem Barcode versehen sind, sodass die Ärzte und Ärztinnen sehen, was die Astronauten gegessen haben. Welche Rolle spielt denn die Ernährung generell für die Leistungsfähigkeit und Konzentration der Astronautinnen und Astronauten im All?
Ja, absolut wichtig. Natürlich genauso wie auf der Erde. Ohne richtig gutes Essen fehlt uns auf jeden Fall was. Es hat auch einen riesigen Beitrag zu ihrer mentalen Gesundheit. Das heißt, das Essen ist wirklich wahnsinnig wichtig. Nicht nur einfach die Nährstoffzufuhr, sondern auch einfach diese mentale Unterstützung, was Leckeres zu essen, vielleicht was mit anderen zusammen zu essen, was zu teilen. Es hat ja auch einen sehr sozialen Aspekt. Das ist wichtig. Und natürlich ist auch die Versorgung unserer Crew sehr wichtig bei Außenbordeinsätzen an der Außenhülle der Raumstation. Die sind wahnsinnig kräftezehrend. Da müssen wir auch darauf achten, dass sie genügend Kalorien zu sich nehmen. Also Essen ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Bestandteil des Arbeitens im All.
Jetzt denken wir nochmal an so eine richtig lange Reise im All, also der Weg zum Mars, der steht ja irgendwann an. Was sind denn da so die größten ungelösten Probleme bei der Ernährung und wie viel Essen können die da tatsächlich mitnehmen? Weil wenn das dann wirklich für so viele Monate, braucht man ja einen extra Teil der Raumstation oder Rakete, wo diese Sachen dann irgendwie untergebracht werden. Und wie sieht das aus? Können die auch selbst was anbauen? Also es gibt ja auch so Projekte, teilweise in Restaurants, dass Sachen in irgendwelchen Regalen wachsen. Wie sieht das auf so einer Raumstation aus? Oder jetzt in dem Fall dann auch in einem Transportmittel zum Mars?
Ja, also wir müssen dahingehend noch einiges an Entwicklungsarbeit machen, denn wir brauchen eine Nahrungsversorgung, die wirklich absolut verlässlich ist, weil wir haben bei so einer Mission zum Mars natürlich nicht die Möglichkeit, mal eben zurückzufliegen, was Frisches zu essen zu besorgen. Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Die Nährstoffe, die in dem vorgefertigten Essen drin sind, müssen natürlich auch diese ganze Zeit überdauern. Wir haben auch eine erhöhte Weltraumstrahlung, die dem Essen und auch der Verpackung natürlich zusätzlich zusetzt. Also daran müssen wir noch arbeiten. Wir wollen natürlich auch die Vielfalt erhalten und gleichzeitig müssen wir darauf achten, weniger Müll zu produzieren, weil wir haben auch da nicht die Möglichkeit, unbegrenzt den Müll mit uns mitzuschleppen. Das kostet uns ja auch sehr viel Gewicht und stört dann auch im Endeffekt auf unserer Raumstation. Das sind alles noch Herausforderungen, die es noch zu bewältigen gilt. Natürlich gibt es schon die Möglichkeit, auch unterwegs vielleicht was anzupflanzen. Wir hatten das jetzt auch schon auf der Raumstation. Da wurden verschiedene Gemüse getestet, also Blattsalate, aber auch Paprika, die da auch ganz wunderbar wachsen. Die können wir vielleicht nicht im großen Stil dann anbauen bei einer Mission zum Mars, aber die können auf jeden Fall eine sehr wichtige Ergänzung darstellen und einfach auch dafür sorgen, dass die Crew mal was Knackiges zwischendurch hat, weil das macht halt auch schon was aus, ob man mal eine frische Paprika beißen kann oder wirklich nur Essen aus Tüten essen kann. Und natürlich wäre es super, wenn wir auch eine Möglichkeit hätten, wirklich mit den vorhandenen Ressourcen auf dem Weg zum Mars Essen selber zu produzieren. Ich denke da an sogenannte Bioreaktoren, die vielleicht Essen produzieren in der Form eines Smoothies oder in der Form einer Paste, mit der wir dann vielleicht eben diesen 3D-Druck machen können, sodass wir also auch in der Lage sind, unterwegs Essen zuzubereiten oder Essen herzustellen. Das wäre natürlich optimal, insbesondere im Hinblick auf den Müll, den abgepackte Essen produzieren.
Ich muss noch mal beim Salat und der Paprika nachhaken. Welche Voraussetzungen müssen denn diese frischen Lebensmittel erfüllen, damit sie Weltraum gegessen werden können?
Sie sollten möglichst keimfrei sein, soweit das möglich ist, ne? Also dass es dem eben nicht irgendwann anfängt zu schimmeln oder sowas, dass es eben einfach sicher ist als Nahrungsprodukt als solches. Zur weiteren Bestimmung kann ich wenig sagen. Dazu bin ich nicht wirklich involviert in diese Projekte, aber es ist auf jeden Fall tatsächlich ein Versuchsaufbau, der jetzt auf der ISS gelaufen ist, um da auch die perfekte Art zu identifizieren, die da am besten wächst und auch zu gewährleisten, dass es eben sicher ist. Das heißt also, die Produkte oder die Pflanzen, die da jetzt gewachsen sind, wurden noch nicht gegessen, sondern die kamen erstmal zurück zum Boden für Analysen und zu testen, ob die überhaupt einwandfrei sind und sicher sind als solches.
Und gibt es für Astronauten auch irgendwelche kulinarischen Verbote? Also ich weiß jetzt nicht, gut, Süßigkeiten scheinen zu gehen, zumindest bei der Haselnusscreme, da haben wir gesehen, dass es geht. Aber wie sieht es denn aus mit Kaffee zum Beispiel oder auch Alkohol? Ist das erlaubt?
Also Kaffee auf jeden Fall, was zum Naschen auch auf jeden Fall. Wie gesagt, es gibt Schokoriegel und sonstigen Süßkram auch für zwischendurch. Alkohol geht allerdings nicht. Das ist wirklich ein No-Go. Das hat auch damit zu tun, dass das Wasserrecycling-System auf der Raumstation, auf der ISS, gar nicht mit Alkohol klarkommt. Und das wäre also wirklich eine Gefahr für das gesamte System, wenn da Alkohol reingerät. Insofern, das ist auf jeden Fall ein Verzicht.
Was würden Sie denn sagen, welche Entwicklungen aus der Weltraumernährung könnten in Zukunft auch den Alltag auf der Erde verändern?
Also ich glaube, wenn es uns gelingt, mit den begrenzten Ressourcen bei so einer Mission, bei so einem Raumflug, wenn es uns gelingt, da selber auch Essen herzustellen und das zuverlässig und für einen langen Zeitraum hinzubekommen, dann kann uns das auch hier auf der Erde helfen. Ich denke da an unbewohnte Gebiete auf der Erde, in der Wüste beispielsweise oder in Krisengebieten oder Katastrophengebieten. Wenn wir da eine Möglichkeit hätten, mit geringen Ressourcen Essen zu produzieren, wäre das, glaube ich, ein Riesengewinn. Für unseren Alltag hoffe ich ein bisschen, dass wir da im Hinblick auf die Verpackungen vielleicht noch ein paar große Schritte machen, dass wir vielleicht eine Verpackung entwickeln, die wiederverwendbar ist für was anderes oder die vielleicht noch weiter abbaubar ist. Da erhoffe ich mir jetzt für unseren Alltag doch eine Veränderung. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir lernen, eben mit den begrenzten Ressourcen, die wir im All haben, dann auch auf der Erde besser umzugehen. Ich glaube, davon können wir sehr viel lernen.
Weil Sie es gerade vom Verpackungsmüll hatten, wird der eigentlich wieder mit auf die Erde genommen danach oder geht der einfach irgendwie ins Weltraum raus?
Das ist der Vorteil an den regelmäßigen Cargo-Flügen zur Raumstation. Die kann man nämlich dann, bevor sie abdocken, mit Müll vollladen und die verglühen dann zum Teil in der Erdatmosphäre beim Wiedereintritt. Das heißt, da wird der Müll sozusagen in der Atmosphäre verbrannt. Theoretisch gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, das wieder mit zurück zur Erde zu bringen. Jetzt aktuell mit der Raumstation, wenn wir natürlich zum Mars fliegen, dann haben wir diese Versorgungsflüge nicht. Das heißt, wir schleppen dann den Müll entweder länger mit uns rum oder müssten ihn einfach im All entsorgen. Also das ist auf jeden Fall auch noch ein weiteres Problem, wie wir da mit dem Müll umgehen wollen.
Ja, zum Schluss vielleicht noch die Frage, wenn Sie jetzt auf die Weltraumstation fliegen würden, welches wäre denn Ihr Lieblingsgericht, Ihr Bonusfood, was Sie mitnehmen würden?
Ja, also wie Sie schon eingangs sagten, die Schokocreme wäre auch für mich sehr, sehr wichtig. Und die gibt es ja offensichtlich schon. Insofern wäre ich auf jeden Fall versorgt.
Okay, gut, könnte ein bisschen eintönig werden, aber ansonsten auch sehr schön. Ja, dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Manon, was hast du denn für dich mitgenommen und was wäre denn dein Gericht auf der ISS oder auf dem Weg zum Mars?
Oh, über mein Lieblingsgericht müsste ich jetzt nachdenken. Also ich esse ja sehr gerne Salat mit roter Beete und Ziegenkäse. Ich bin mir nicht sicher, ob man das hinkriegen würde, aber ich glaube, Frau Dr. Bungs kriegt alles hin mit ihrem Team. Von daher, das wäre mein Bonusfood. Ich fand es wahnsinnig spannend, das zu überlegen, was da für eine wahnsinnige Entwicklungszeit auch dahinter steht, dass man eben den Astronautinnen und Astronauten diese Vielfalt auch anbieten kann, damit sie eben nicht nur aus irgendwelchen Tuben sich ernähren müssen, sondern sich auch wohlfühlen können und wenn sie Vegetarierin sind oder Veganer und irgendwelche Unverträglichkeiten haben, dass das auch alles funktionieren kann und vor allen Dingen auch, dass die nationalen Vorlieben, die kulturellen Vorlieben, dass das auch mit berücksichtigt wird und dann auch so einen Teameffekt hat. Das finde ich einen ganz schönen Gedanken. Also von daher sehr interessant. Ich bin gespannt, welche Entwicklungen da alle noch kommen. Und vielen Dank für das schöne Gespräch.
Sehr gerne.
Einwandfrei. Und Manon, wir beide hören uns dann wieder Ende Mai, dann wieder mit einem ganz anderen Thema. Da geht es dann ums Abnehmen.
Genau, es geht um die Abnehmensspritze und welche Folgen, Auswirkungen sie hat, wie sie überhaupt funktioniert. Die ist ja im wahrsten Sinne in aller Munde im Moment und da wollen wir uns mal mit einem Experten der Adipositas-Forschung unterhalten.
Dann sage ich bis dahin, gute Zeit und bis Ende Mai. Tschüss!
Tschüss.
Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Ernie. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.